für den heutigen Sonntag ist eine Begebenheit, in der ein Mensch geheilt wird. Jetzt dachte ich mir, naja, noch eine Wundergeschichte, predigst vielleicht doch über was anderes. Wir hatten ja, glaube ich, Klaus Sperr mit der Heilung eines jungen Mannes. Wir hatten dreimal jetzt Daniel über Lazarus und jetzt noch eine Wundergeschichte. Ich dachte, ich predige es vielleicht über was anderes. Dann dachte ich mir, nö, Wunder spielen in der Bibel schon eine Rolle. Also predigen wir noch über eine Wundergeschichte. Wunder sind keine Randerscheinung in der Bibel. Also mindestens im Neuen Testament nicht und mindestens in den Evangelien nicht. Ein Drittel der Evangelien, Matthäus und Lukas, sind Wundergeschichten. Die Hälfte bei Markus. Bei Johannes ist ein bisschen weniger, aber es ist immerhin so, dass manche sagen, bei Johannes würde die Struktur fehlen, wenn man sozusagen die Wundergeschichte wegnimmt. Die passen strukturell in das Evangelium rein. Also kann man die so einfach weglassen. Es gab ja Tendenzen, also insbesondere als ich jung war, dass man gesagt hat, naja, passt alles nicht so in die Zeit mit den Wundern, die lassen wir mal besser weg. Aber dann ist es in den Evangelien so, dass eigentlich dann nicht mehr so richtig viel übrig bleibt, halt zwei Drittel oder die Hälfte teilweise oder die Struktur ist weg. Also ich bin groß geworden in einer Zeit in den 70ern und 80ern. Das war eine Zeit, die war sehr wissenschaftsgetrieben und wissenschaftsorientiert. Man könnte auch sagen wissenschaftsgläubig. Eine Zeit, in der anscheinend die Wunder nicht so richtig reingepasst haben. Ist heute, glaube ich, ein bisschen anders. Ich glaube aber, manche Argumente dagegen haben tatsächlich diese Zeit überlebt irgendwie. Also zum Beispiel das, dass Wunder wissenschaftlich ja gar nicht reinpassen. Sowas gibt es ja gar nicht, wissenschaftlich gesehen. Also dahinter steckt die Idee, und ich bin jetzt bei meinem ersten Kapitel, da geht es darum, es gibt Wunder. Das ist mein erstes Kapitel, falls sich einer irgendwie Überschriften merken möchte. Also hinter den Naturgesetzen steckt ja irgendwie die Idee, dass man sozusagen die Welt dadurch erklärt, also naturwissenschaftlich erklären könne. Also es ist ja so, Naturwissenschaft geht her und macht sich ein Bild von der Welt, also ein Modell, und es funktioniert ja auch. Also in vielen Dingen, damit kann man Raketen in die Luft schießen, damit kann man Autos betreiben, damit kann man Handys betreiben. Die Modelle helfen ja. Also man sagt, man versucht einen Zusammenhang zu erklären, versucht es meistens auch mathematisch zu machen, also mit mathematischen Modellen, die Physiker, und sagt dann, das erklärt uns einen Teil der Welt. Jetzt ist es aber oft so, dass wissenschaftlich halt auch Folgendes passiert, es gibt irgendwie Grenzen. Plötzlich erklärt es die Welt nicht mehr und dann wirft man das Modell weg. Also nimmt ein neues. Ist in der Wissenschaftsgeschichte ab und zu mal passiert, passiert auch noch heute, dass man sagt, dieses Modell taugt jetzt eigentlich nicht mehr, sondern wir brauchen jetzt dafür ein neues. Also mit den Wissenschaften ist es nicht ganz so einfach, ist sozusagen die erste Idee. Es ist nicht ganz so einfach, die erklären manches und viel. Man kann viel damit machen, das habe ich gesagt, aber sie erklären nicht alles. Manchmal braucht man eben ein neues Modell. Und dann ist es schwierig zu sagen, na, die erklären uns jetzt alles. Sie erklären uns viele Dinge, die regelmäßig passieren. Also ist der berühmte Apfel, wenn man den fallen lässt, ja, der fällt immer runter. Also gewisse regelmäßige Dinge kann man damit ziemlich gut erklären. Oder die Bremse vom Auto funktioniert eigentlich immer. Eine Rakete fliegt fast immer hoch. Insofern erklärt es ziemlich viel, aber es erklärt nicht alles. Wie gesagt, manchmal muss man es auch wieder verwerfen. Insbesondere ist es so, dass wiederholbare Dinge gut erklärbar sind. Einzelereignisse sind schwierig. Die passen nicht ins Modell und eigentlich sind auch nicht die Naturwissenschaftler dafür zuständig, sondern es ist eine ganz andere Wissenschaft dafür zuständig, nämlich Historiker. Also wenn man fragen will, ist was in der Geschichte einmal passiert, dann fragt man besser nicht einen Naturwissenschaftler, der ist genau dafür zuständig, dass Dinge eben dauernd passieren und dass es dafür ein ordentliches Modell gibt. Zuständig sind dafür eigentlich Historiker, die sagen, ist etwas einmal in der Geschichte passiert, also ist Julius Caesar in Rom mal Kaiser geworden oder so, das können Naturwissenschaftler, das können Historiker erklären, also Einzelereignisse. Und Historiker haben ein Rangehen, die sagen, na, man kann nicht sagen, also wie jetzt bei Wundern viele Leute sagen, Oh, kann ich mir nicht vorstellen, stimmt einfach nicht. Historiker sagen, wenn man Geschichte schreiben will, dann muss man erstmal positiv an den Text rangehen. Also dann muss man mal sagen, na, erstmal gehen wir davon aus, das stimmt. Und derjenige, der sagt, es stimmt nicht, der muss sozusagen die Begründung liefern, muss sagen, aus den und den Gründen kann das nicht stimmen. Vielleicht, weil es andere Quellen aus der Zeit gibt, die was ganz anderes sagen, oder es gibt widersprüchliche Quellen, da muss man das klären. Also das ist mehr so wie bei Gericht ein Indizienprozess, wenn es um die einzelnen Sachen geht. Also Historiker gehen erstmal positiv ran, im Übrigen auch positiv ran an biblische Texte. Also es ist durchaus so, dass ernsthafte Historiker sagen, aus der Bibel kann man durchaus was lernen über die Geschichte damals. Man kann zum Beispiel lernen, dass die Häuser damals Flachdächer hatten, weil bei irgendeinem Wunder haben sie mal ein Dach aufgerissen und einen durchgelassen. Man kann lernen, dass in Israel Wein angebaut wurde. Bei irgendeinem Wunder ist ja auch mal Wasser in Wein verwandelt worden. Also Wein muss in Israel eine Rolle gespielt haben. Also Historiker sagen durchaus, in der Bibel stehen Dinge, die können wir historisch verwenden. Also erstmal ernst nehmen, was im Text steht, sonst wird es eigentlich auch mit der gesamten Geschichtsschreibung schwierig. Wenn man sagt, der Text ist ja sowieso nicht wahr, dann wird es schwierig, mindestens alte Geschichte zu schreiben, weil es ist keiner mehr da, der was weiß. Man hat nur die Texte, wenn man aber sagt, jeder Text ist gelogen, dann wird es ziemlich schwierig. Und bei der Apostelgeschichte, aus der ich nachher vorlese, da war es auch lange Zeit so, da hat man gesagt, na ja, der Lukas, der hat halt was zusammengeschrieben und der hat ja auch so viele, viele Titel erfunden. Also da kommen ja jede Menge Leute vor, die irgendwelche Titel haben, also Gefängnisvorsteher und Stadtoberhäupter und wenn man die Apostelgeschichte so liest. Und man hat gesagt, ja, Lukas, der war ein bisschen geil auf so Titel aufschreiben. Interessant ist, dass man im Nachhinein dann Inschriften entdeckt hat, wo plötzlich diese Titel vorkamen. Also nicht alle, aber zum Teil plötzlich wieder diese Titel vorkamen. Und man sagt, naja, der Lukas hat gar nicht so Unrecht gehabt. Also ein Freund von mir, der ist Historiker, der sagt, also immer wenn man was rausgefunden hat zur Apostelgeschichte, dann hat es eigentlich immer den Lukas bestätigt. Nicht, dass alles jetzt in Inschriften bestätigt wird, was in der Apostelgeschichte steht, aber wenn man was gefunden hat, war das oft so, dass gesagt hat, das bestätigt genau den Lukas, obwohl man immer gedacht hat, der Mann hat eher so ein bisschen was zusammenfantasiert. War offensichtlich dann doch nicht so. Also die Reputation vom Lukas, die hat sich über die Jahre eher bei den Historikern verbessert. Also soweit mal ein bisschen ein Vorspann. Ich muss mir das manchmal auch selber sagen. Das ist eigentlich der Hintergrund, weshalb ich das Ganze im Vorspann sozusagen sage, weil, wie gesagt, ich bin ein bisschen so geprägt und bei jeder Wundergeschichte denke ich, kann das sein, kann das sein? Und dann muss ich mir manchmal das auch wieder selber hervorholen, also jetzt auch bei der Geschichte, dass ich sage, ja doch, das kann sein. Was man auch noch gern hört ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist jetzt kein so ein richtig gutes Argument im Normalfall. Dass man sich Dinge nicht vorstellen kann, heißt nicht, dass Dinge nicht passiert sein können. Also ich erinnere mich an einen Sommertag im Jahr 2014. Ich hätte nie gedacht und wahrscheinlich viele andere auch nicht, hätten das für unvorstellbar gehalten, dass Deutschland Brasilien 7-1 besiegt in einem Halbfinale. Das hätte ich am Tag vorher sicher nicht mir vorstellen können. Ist aber passiert. Also, dass wir uns was nicht vorstellen können, heißt sicher nicht, dass es nicht passieren kann. Oder auch so ein Argument, es ist ja total unwahrscheinlich. Ja, genau, es ist total unwahrscheinlich ein Wunder. Das ist aber genau die Definition eines Wunders, dass was passiert, das eben unwahrscheinlich ist. Das heißt aber nicht, dass es nicht passieren kann. Heißt einfach nur, das Unwahrscheinliche ist passiert. Das Wahrscheinliche würden wir kein Wunder nennen, aber das Unwahrscheinliche, das ist genau das, was ein Wunder ausmacht. Nach diesen Vorbemerkungen, in denen ich mindestens mich gestärkt habe, vielleicht euch auch, lese ich die Geschichte, die Begebenheit. Einmal gingen Petrus und Jesus in den Tempel. Es war 3 Uhr, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Am schönen Tor des Tempelvorhofs saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag ließ er sich dorthin tragen und bettelte die Leute an, die in den Tempel gingen. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durch das Tor gehen wollen, bat er sie um eine Gabe. Die beiden blickten ihn fest an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Gelähmte tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würde. Aber Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht, doch was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Und er fasste den Gelähmten bei der rechten Hand und half ihm auf. Im gleichen Augenblick erstarkten seine Füße und Knöchel. Mit einem Schwung war er auf den Beinen und ging umher. Er folgte Petrus und Johannes in den Vorhof des Tempels, lief umher, sprang vor Freude und dankte Gott mit lauter Stimme. Das ganze Volk dort sah, wie er umherging und Gott dankte. Sie erkannten in ihm den Bettler, der sonst immer am schönen Tor gesessen hatte. Und sie staunten und waren ganz außer sich über das, was mit ihm geschehen war. Zweite Überschrift, es geht weiter mit Jesus. Die Begebenheit steht ja in einem Zusammenhang, also in der Apostelgeschichte, das ist ja so eine Geschichte von Begebenheiten, so eine Anreihung von Begebenheiten, was passiert ist, nachdem Jesus weg war. So hat auch diese Geschichte eine Vor- und eine Nachgeschichte. Die Geschichte stammt aus den ersten Wochen, in denen Jesus weg war. Also Jesus hat sich am Anfang der Apostelgeschichte von seinen Jüngern verabschiedet, von seinen Freunden verabschiedet und war dann weg. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was passiert jetzt? Geht alles zu Ende? Die Jünger haben dann noch versucht, mal ein paar Dinge formal zu regeln, also den Elferkreis von Jesus' engsten Freunden auf 12 zu erhöhen. Und dann? Das erste Zeichen, was dann passiert ist, oder die erste wunderbare Begebenheit, die passiert ist, war Pfingsten. Also Feuerflammen kommen auf die Menschen. Plötzlich verstehen sich Menschen untereinander, die sich nicht verstanden haben, also mindestens sprachlich. Da haben Leute in einer Sprache geredet, die Leute haben es in der anderen verstanden. Und also großes internationales Verständnis. Jeder versteht, was gesagt wird in seiner Sprache, obwohl sie sich vorher überhaupt nicht verstanden haben. Und dann hält Petrus eine Rede, in der es um Jesus geht, der lebt, weil er vom Tod auferstanden ist. Also wo er sagt, der ist nicht sichtbar, aber da. Und das, was jetzt hier passiert ist, das ist ein Zeichen davon. Also sozusagen, wir leben, er kündigt an, wir leben in einer neuen Zeit. Wir leben ohne Jesus, aber ohne sichtbaren Jesus. Der ist nicht sichtbar, aber da. Also heutiger Wort war vielleicht so eine Art Zeitenwende. Und das Nächste, was dann passiert, ist genau diese Geschichte, diese wunderbare Begebenheit, dass ein Gelähmter geheilt wird. Wenn man sich die Geschichte nochmal durchliest, dann würde die auch durchgehen, wenn man Petrus und Johannes mit Jesus ersetzt. Also wenn man sagen würde, Jesus ging in den Tempel und da war einer und den hat Jesus dann geheilt. Würde man sagen, wenn wir es nicht besser wüssten, natürlich, wir wissen alle, oder mindestens ein paar von uns wissen in der Bibel so weit Bescheid, dass sie sagen würden, naja, das ist jetzt eine Verwechslung. Aber an sich, wenn man von der Struktur der Geschichte durchgeht, dann könnte man sagen, Jesus geht in den Tempel, trifft auf einen Gelähmten, der wird geheilt und kann hinterher rumlaufen und geht hinter Jesus her. Würde man sagen, ja, ist genau die gleiche Struktur der Geschichte, könnte man sich so vorstellen. Also es ist interessant, dass es genauso weitergeht, wie wenn Jesus sozusagen da wäre. Genauso wie man es bei Jesus gesehen und gelebt hat. Also dass das mit dem Heiligen Geist nicht nur ein Bluff ist, sondern dass es tatsächlich real ist. Dass in den beiden, Petrus und Johannes, tatsächlich der Heilige Geist da ist und dass es so ist, dass damit auch Jesus da ist. Also dass dasselbe passiert im Grunde, wie es bei Jesus hätte passieren können. Noch interessanter ist ja, dass dieselben Menschen, dieselben Jünger, gibt es eine Evangeliengeschichte in Markus 9, wo dieselben Jünger jämmerlich versagt haben. Also das ist ja auch eine ganz frühe Geschichte mit den beiden. Die haben versucht, auch einen jüngeren Mann zu heilen, und es hat nicht funktioniert. Sie haben es nicht hingekriegt, es ist ziemlich ein Chaos geendet, gaben Aufruhr, sie mussten dann Jesus holen, sehr interessant, kann man alles nachlesen bei Markus. Also dieselben Jünger haben es damals nicht gerissen, und plötzlich geht's. Also ist es auch wahr, dass Jesus gesagt hat, ihr werdet das Gleiche tun, wie ich tun werde. Also in der Begebenheit steckt die Botschaft, Jesus ist da, auch wenn er sozusagen nicht mehr sichtbar ist. Er ist lebendig und mächtig. Er ist unsichtbar und nicht weg, sondern einfach lebendig in einer anderen Form. Und insofern ist die Geschichte auch für uns geschrieben. Eine Geschichte, also die Geschichte mit Jesus geht weiter in der ersten Gemeinde. Und wir sind ja sozusagen, wenn man so will, auch diejenigen, die die Apostelgeschichte fortschreiben. Also die Geschichte der Gemeinde, bei der Jesus nicht mehr sichtbar da ist. So lange, bis Jesus kommt und dann wieder sichtbar da ist, wirksam und mächtig. Dritter Punkt, mitten im Alltag. Also die Geschichte passiert ja eigentlich mitten im Alltag von den Menschen, die da sind. Wenn man das filmisch drehen möchte, dann wäre es sozusagen, es gibt eine erste Szene, da sieht man zwei Menschen, die sich gerade anziehen und sagen, wir gehen jetzt in den Tempel. Also Petrus und Johannes. Dann gäbe es sozusagen eine zweite Szene, wo ein paar Freunde einen packen und sagen, komm mit, wir müssen, es ist kurz vor drei, wir müssen los. Und jetzt fragt man sich in jedem Film, wie kommen die Szenen jetzt zusammen? Also was haben die jetzt miteinander zu tun? Und es sind für beide eigentlich erstmal alltägliche Szenen. Also ich nehme an, da steht zwar einmal gegen Petrus und Johannes in den Tempel, ich nehme an, dass einmal heißt aber, naja, so wie sie jeden Tag gingen, war es jetzt eben einmal an diesem Tag, an einem Tag war es eben so. Die gingen ja also jeden Tag um 15 Uhr zum Beten. Und bei den Freunden war es genauso. Die haben den jeden Tag wahrscheinlich auch auf 15 Uhr zu dem Gebet dahin gebracht. War taktisch wahrscheinlich klug, weil erstens in den Tempel sich zu setzen, weil Menschen ja von Gott berührt sind und eventuell prophetische Worte hören über die Armen und dann sozusagen etwas offener sind, auch da was zu geben. Insofern war es wahrscheinlich taktisch auch eine gute Idee, sich um drei in den Tempel zu setzen. Da kommen die Menschen raus und sind etwas von Gott bewegt und wahrscheinlich deshalb auch etwas befreiter was zu geben. Und dann kommen die beiden Szenen zusammen, also die beiden, die in den Tempel gehen und derjenige, der von seinen Freunden dahin getragen wurde. Sie begegnen sich. Und dann ist es ja wahrscheinlich, da kann man sich vorstellen, wie der Lahme irgendwie in sich zusammengesackt ist. Also Petrus und Johannes kommen an ihm vorbei, er sitzt wahrscheinlich so ein bisschen gesenkt da und sagt, hier, ich hätte gern etwas Geld. Und dann sagen die, wird es plötzlich dramatisch, dann sagen die, guck uns an. Kann man also, ich würde sagen, da beginnt Petrus und Johannes eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Und dann guckt der Mann natürlich hoch und guckt hoch und denkt, jetzt wird es dramatisch, jetzt kriege ich mal richtig Geld, wenn man schon so anfängt. Hier, guck uns mal an. Und dann sagen die, Gold und Silber habe ich nicht. Man kann wahrscheinlich nachspüren, wie der Mann zusammengebrochen ist. Also, ja, was soll jetzt die ganze Show? Gold und Silber haben sie nicht und machen jetzt so ein Drama, dass ich sie angucken muss. Und Petrus macht dann weiter und sagt, aber was wir haben, das geben wir dir. Also was sie tun, aber ist eigentlich eine Beziehung erstmal zu dem Mann aufzubauen. Sie bauen im Alltag eine Beziehung auf und damit beginnt die Geschichte der Heilung. Also ein Mensch, die dann dazu führt, dass ein Mensch, der eigentlich hoffnungslos daliegt. Die Ironie dabei ist, dass er auch noch hoffnungslos im Tempel sitzt, also wo der große Gott eigentlich sein Zuhause hat. Der sitzt hoffnungslos vorne im Tempel und bettelt. Hat eigentlich 40 Jahre ging das schon so, das wird später nochmal deutlich, dass er 40 Jahre da irgendwie schon lahm war. Weiß nicht, wie lange sie ihn schon hingeschleift haben, aber das wird auch schon etliche Jahre gegangen sein. Aber durch die Beziehung, die Petrus und Johannes anfangen, die endet damit, dass der Mann jubelt und wegläuft. Also dass Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben, anfangen, eine Beziehung zu dem Menschen aufzubauen, der da sitzt, kommt der Mensch in eine Beziehung mit Gott und auch in eine Beziehung mit seinem Leben wieder. Also er drückt sie aus, indem er jubelt, schreit und sich freut. Vierter Punkt, es gibt Hoffnung. Begebenheiten mit Wundern, die sind dafür da, Hoffnung zu wecken und zu stärken. Also dieser Mann ist heil geworden, er ist wiederhergestellt worden. Er hat im Prinzip ein völlig neues Leben vor sich. Eine Perspektive, die er am Tag vorher noch nicht hatte, die er in der Stunde vorher noch nicht hatte. Er kann mit erhobenem Kopf gehen, er kann überhaupt selbst wieder gehen. Er hat eine ganz andere Beziehung zu sich selbst, zum Leben und zu Gott. Und jedes Wunder weist im Grunde darauf hin, das wird passieren, wenn Jesus wiederkommt, mit jedem von uns, dass er eine neue Beziehung kriegt zu sich, zum Leben, zu Gott. Martha hat das ja bei Lazarus auch gesagt, ja, ich weiß, der wird auferstehen am jüngsten Tag, also dann, wenn Jesus wiederkommt. Bei ihr ist es aber so, und so ist es ja, dass Hoffnung, sage ich eigentlich immer, zwei Ebenen hat, unsere Hoffnung. Also ganz klar, wie Maria sagt, ganz am Ende, wenn Jesus wiederkommt, dann wird sozusagen alles gut. Dann kommt die Beziehung in Ordnung, kommt die Beziehung zu Gott in Ordnung. Gott wird alles zurechtbringen, in Ordnung bringen. Und dann ist die zweite Ebene, dass sozusagen das auch schon hier passieren kann. Also am eindrücklichsten war mir das, ich habe einmal in meinem Leben Samuel Koch auf einer Bühne gesehen. Und der saß dann da vorne in seinem Rollstuhl und kann ja eigentlich nur noch den Kopf bewegen. Und sagte dann, für mich völlig verblüffend, ja, ich habe Hoffnung, und zwar auch Hoffnung in dieser Welt. Und das fand ich schon spannend, wie das jemand sagen kann, der in einem Rollstuhl sitzt, nur noch den Kopf bewegen kann. So ist es aber. Es gibt Hoffnung für diese Welt, aber auf jeden Fall Hoffnung, wenn Jesus wiederkommt. Insofern hatte Martha recht. Und bis dahin ist jedes Wunder ein Hinweis auf diesen Tag, der uns Hoffnung macht, dass Jesus kommt und alles in Ordnung bringt. Wie es in der Offenbarung heißt, eines Tages wird es kein Leid, keine Tränen, keinen Schmerz mehr geben. Alles ist in Ordnung. Wir werden in einer Welt leben, in der die Beziehung zu Gott, zu uns, in Ordnung gebracht sein wird. Amen. Wir machen jetzt